Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel.
Willkommen zu einem Tacheles mit Antje Gerstein vom Handelsverband Deutschland HDE. Sie ist dort Geschäftsführerin Europapolitik und Leiterin der HDE-Vertretung in Brüssel. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wir wollen reden über das Verhältnis von Politik und Wirtschaft. Darüber, was gutes Regierungshandeln in diesen Krisenzeiten bedeutet und wie der Handel mit der jetzigen Situation zurechtkommt. Es ist ja so, Frau Gerstein, dass gerade Ökonomen und Unternehmer normalerweise gerne davon reden, dass der Staat sich aus der Wirtschaft rauszuhalten hat. Die Politik soll ordentliche Rahmenbedingungen schaffen, also das Eigentum garantieren, Bildung organisieren, für Infrastruktur sorgen, Wettbewerbsbedingungen garantieren und natürlich die Sicherheit. Punkt. Aber in einem nicht gekannten Maße hat die Politik jetzt in dieser Corona-Krise in die Wirtschaft, in die unternehmerische Freiheit eingegriffen. Hat sich damit das Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft verändert?
Das würde ich jetzt so nicht sagen. Diese Krise hat ja alle Akteure der Gesellschaft gleichermaßen getroffen. Jeden Privatmenschen und jeden Unternehmer, jeden Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin gleichermaßen. Und es war ja jetzt auch keine gezielte Aktion der Regierung gegen die Wirtschaft, sondern es war ja wirklich ein vorher nie gekanntes Ausmaß an einer ziemlich abstrakten Bedrohung. Also ich glaube, das ist schon eine einmalige Situation, wo das Verhältnis Wirtschaft-Staat per se eigentlich gar nicht direkt angesprochen war. Aber dass die Konsequenzen dieser Maßnahmen der letzten zwei Monate für die Wirtschaft natürlich radikal sind und auch in nie gekanntem Ausmaß jetzt Auswirkungen haben, das ist natürlich so.
Dazu gleich noch mehr. Meinen Sie nicht, dass sich der Blick aber auf dieses Verhältnis, von dem Sie sagen, es hat sich eigentlich nicht grundlegend verändert, ein anderer geworden ist? Also aus der Gesellschaft wurde ja oft gesagt, die Politik lässt sich von der Wirtschaft treiben. Die hat gar nichts mehr zu sagen. Die dicken DAX-Konzerne oder die Milliardäre sind diejenigen, die das Sagen haben. Das ist ja schon anders geworden. Sie hat Terrain zurückgewonnen in gewisser Weise.
Das könnte man so sehen, aber ich glaube, also das ist nicht die Intention gewesen. Es ging nicht darum, dass irgendjemand Terrain zurückgewinnt, sondern es war einfach eine politische Abwägung eines riesigen Dilemmas, Gesundheit der Gesellschaft versus Wohlfahrt der Gesellschaft, vielleicht kann man es so sagen. Und diese Abwägung musste so getroffen werden, wie sie dann getroffen wurde. Ich denke, es war ein sehr verantwortungsvolles Handeln der Regierung. Das ist auch bei der Wirtschaft so angekommen. Es war beeindruckend, wie es gelungen ist, dann die Soforthilfen für Kleinstunternehmer auf den Weg zu bringen, sehr unbürokratisch, dass es gelungen ist, Soforthilfen über die KfW-Kredite auf den Weg zu bringen. Also all das, denke ich, waren auch sehr vertrauensaufbauende Maßnahmen, die auch bei der Wirtschaft so ankamen.
Trotzdem hört man kaum mehr, im Moment jedenfalls, Frage ist, wie nachhaltig das ist, aber im Moment hört man kaum noch Kritik an dem überbordenden Sozialstaat oder Forderungen nach einem Minimalstaat, geschweige denn einem Nachtwächterstaat. Also es ist schon, hat man das Gefühl so, dass alle, auch in der Wirtschaft, ganz froh sind, dass wir da einen funktionierenden, durchsetzungsfähigen Staat haben, der auch über Mittel verfügt.
Ja, also da sind wir natürlich auch in Deutschland in einer sehr, sehr privilegierten Situation. Ich meine, es heißt ja immer, die Krise ist die Stunde der Exekutive. Das haben wir jetzt natürlich wirklich sehr anschaulich erlebt, was das bedeutet. Wir konnten eben jetzt schon auch einfach sehen, dass Lektionen gelernt wurden seit der Finanzkrise, dass wir jetzt profitieren konnten von einer sehr konsolidierenden Haushaltspolitik in den letzten 10 Jahren. Das Geld war da und es waren natürlich wirklich vertrauensbildende Maßnahmen, dass der Finanzminister, als es richtig losging mit dem Lockdown und den Maßnahmen, auch sehr deutlich immer gesagt hat, das Geld ist da und wir werden allen, die es brauchen, helfen. Und das ging ja dann auch schnell, ich habe es gerade schon erwähnt, mit den Soforthilfen, aber eben auch in Richtung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit Kurzarbeitergeld etc. Ich glaube, uns allen und der Wirtschaft natürlich genauso wie anderen Gesellschaftsgruppen ist schon auch klar geworden, dass wir sehr viele Errungenschaften haben in Deutschland, die uns gerade zugutekommen.
Teilen Sie also die Befürchtungen des Hauptgeschäftsführers Ihres Verbandes, des HDE, Stefan Gent, nicht, der sagt, dass es sehr zahlreiche Eingriffe in die unternehmerische Freiheit jetzt gab? Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren, es ist so. Aber dass es Vorwand sein könnte oder auf keinen Fall sein darf für dauerhafte Einschränkungen verschiedener Grundsätze.
Ja, das ist ja was völlig anderes. Also, dass es diese Eingriffe jetzt gab, ist richtig. Und die Eingriffe haben wir hingenommen in Abwägung der verschiedenen Güter, die es hier abzuwägen gilt, nämlich die gesellschaftliche Gesundheit. Dass das jetzt nicht zu einem Dauerzustand werden darf, das ist eine ganz andere Diskussion. Und insofern haben wir uns jetzt als Verband, als Handelsverband Deutschland, auch wirklich sehr stark engagiert in den letzten Wochen, um eine Exit-Strategie aus dieser aktuellen Situation zu entwickeln, die dann auch wieder zu dem Ausmaß an unternehmerischer Freiheit führt, das wir natürlich langfristig brauchen, um auch sozusagen um den Wohlstand, den wir uns hier in Deutschland auch erarbeitet haben, wieder herzustellen.
Haben Sie insofern auch ein gewisses Verständnis für die Proteste gegen diese Beschränkung, die es im Moment gibt? Also das ist ja eine ein bisschen merkwürdige Melange von Protestierern da im Moment. Da sind Extremisten von rechts und links dabei und Impfgegner und Verschwörungstheoretiker. Aber es sind auch streitbare Demokraten drunter und Menschen, die sich eben genau die Sorge machen, dass das nicht zurückgeführt wird.
Also ich denke, in einer Demokratie muss man streiten. Und man kann natürlich, wenn man sich jetzt die Maßnahmen in Einzelnen anguckt, sich auch bei der einen oder anderen Maßnahme durchaus fragen, musste das so sein? Wie kommen wir da wieder raus? Aber das, was ich da im Moment sehe an Demonstrationen, da muss ich wirklich sagen, also das ist auch meine persönliche Meinung, das finde ich schon eine echte Zumutung, auch für unsere Demokratie. Erstmal ganz banal, diese Menschen, die gerade in Massen auf die Straßen gehen, setzen sich ja über all das hinweg, was im Moment so der Common ist in unserer Gesellschaft, nämlich dass wir uns distanzieren, um möglichst schnell wieder in einen Normalzustand zu kommen und eben andere Mitmenschen nicht anzustecken. Also das finde ich schon sozusagen einen ersten, wirklich sehr rücksichtslose Facette dieser Demonstration. Und dann macht mich natürlich die Zusammensetzung derer, die da demonstrieren, schon auch skeptisch. Wenn alle Verschwörungstheoretiker, Impfgegner, Pegida und AfDler dieser Welt sich da plötzlich zusammenfinden zu großen Verschwörungstheorien. Ein derartiges Klima, wo auch so eine gewisse Fakten- und Wissenschaftsfeindlichkeit propagiert wird, also dem sollten wir uns nicht hingeben. Und ich finde das wirklich rücksichtslos und inakzeptabel, was da im Moment läuft.
Auf der anderen Seite hat es vom Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft einen Brief vor kurzem gegeben an die Politik. Und da stand drin, ich zitiere, beenden Sie die einseitige Fixierung auf eine rein virologische Sichtweise und damit das gefährliche Spiel mit den Zukunftschancen dieses Landes. Das ist jetzt nicht Pegida und das sind auch nicht die Impfgegner.
Da kommen wir jetzt eben in den Bereich, wo man sich darüber auseinandersetzen muss, welche Güter wägt man in welcher Form miteinander ab. Und ich meine, wir wissen ja auch, das haben wir auch alle, die sich im Verlauf dieser Krise jetzt mit den Themen beschäftigt haben, zu Genüge gelesen. Natürlich haben diese Lockdown-Maßnahmen haben natürlich Nebenwirkungen, die teilweise auch gravierend sind. Und davor muss man natürlich auch die Augen nicht verschließen. Also wir haben die Situation steigender häuslicher Gewalt. Wir haben die Situation drohender Arbeitslosigkeit für viele Menschen. Wir sehen wahrscheinlich einer Rezession entgegen, die für uns insgesamt kritisch werden wird und wo viele Arbeitsplätze verloren gehen werden. Und da müssen wir uns natürlich mit auseinandersetzen. Trotzdem, es bleibt dabei, und das haben wir als HDE auch immer sehr deutlich gesagt, das werden Sie auch in jedem unserer Pressestatements finden. Das Vorgehen der Bundesregierung haben wir immer für besonnen und gut abgewogen gehalten. Und es ist ja auch immer eigentlich sehr klar erklärt worden, wohin die Reise geht und aufgrund welcher Daten, Fakten die Reise in der Form angetreten wird. Dann muss man natürlich immer ausloten. Wir hatten selbstverständlich riesige Probleme mit dem Föderalismus. Das war für viele unserer Mitglieder nicht einfach, in 16 Bundesländern 16 verschiedene Verordnungen auf Landes- und teilweise sogar auf Kommunalebene dann zu implementieren.
Die ja aber gut begründet waren, um da einzuhaken, weil natürlich auch nicht nur in den Bundesländern, sondern innerhalb der Bundesländer, sogar in den Regionen, die Entwicklung, also die Vehemenz und das Tempo, mit der sich die Pandemie ausgebreitet hat, sehr unterschiedlich war und natürlich von daher auch unterschiedliche Maßnahmen geboten waren.
Genau, also das, denke ich, sind auch wieder die zwei Seiten der Medaille. Also zum einen bietet der Föderalismus natürlich die Chance, Maßnahmen auch am Infektionsgeschehen zu orientieren. Zum anderen stellt man sich dann natürlich schon die Frage, also wir hatten ja die Situation, dass dann irgendwann Läden bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen durften. Und dann gab es einzelne Bundesländer, da durften auch größere Läden mit größeren Flächen öffnen, mussten aber dann mit Flatterbändern 800 Quadratmeter abgrenzen. In anderen Bundesländern ging es überhaupt nicht. Also ich sag mal, da sitzt der Teufel dann im Detail, bringt aber natürlich für unsere Händler vor Ort riesige Probleme, wenn sie in Mecklenburg-Vorpommern oder in Brandenburg eine völlig andere Situation zu bewerkstelligen haben als in Bayern.
Wegen unterschiedlicher Wettbewerbsbedingungen in Nachbarbundesländern?
Nee, das ist einfach für, Sie müssen sich das so vorstellen, ein Unternehmen hat ja dann trotz allem eine Zentrale, die Dinge dann auch vor Ort steuern muss, die Prozesse aufsetzt. Und wenn man nicht nur in jedem Bundesland, sondern sogar teilweise in jeder Kommune nochmal unterschiedliche Vorgaben hat, dann ist es einfach unwahrscheinlich aufwendig, solche Vorgaben einheitlich einzuhalten. Und das bedeutet dann natürlich wieder mehr Kosten, mehr Aufwand, mehr Personal, was alles eben sehr, sehr schwierig war in den letzten Wochen.
Und die Hilfen sind natürlich auch unterschiedlich. Also wenn wir mal, weil wir hier dieses Gespräch in dieser Stadt, in dem Land Berlin führen, wenn wir uns das anschauen, 14 Bundesländer haben Zuschüsse für Betriebe unter 11 Beschäftigten, Berlin nicht. Berlin hat andererseits jetzt Zuschüsse aufgelegt für Betriebe, die Beschäftigte zwischen 11 und 100 haben, die entweder keine Kredite von der Kreditanstalt für Wiederaufbau bekommen können oder sie kriegen Zuschüsse zu diesen Krediten. Das ist aber nun wieder etwas, was in anderen Bundesländern nicht der Fall ist. Also nochmal, geht es da letztendlich auch um die Farbe Wettbewerbsbedingungen?
Das ist immer ein Element, was man im Föderalismus hat. Es gab auch teilweise böse Worte, als das alles so in der Hochphase war, dass es einen Überbietungswettbewerb an restriktiven Regulierungen gibt. Das ist mit Sicherheit nicht vordergründig das Ansinnen gewesen, sondern ich glaube tatsächlich, die einzelnen Bundesländer haben hier einfach versucht, ich meine, in Bayern und NRW gab es einfach viel höhere Infektionszahlen als in Berlin, da sozusagen auch der Situation in ihrem Land und ihrer Region gerecht zu werden.
Also in Ihrem Verband kann man damit leben, dass einige ihrer Mitglieder, also im Einzelhandel, mehr Zuschüsse bekommen in dem ein oder anderen Bundesland als andere, beziehungsweise manche gar keine Zuschüsse bekommen, während andere sie bekommen.
Also da haben wir selbstverständlich versucht, das möglichst einheitlich zu lösen. Aber da sind wir natürlich als Bundesverband auch nur mäßig handlungsfähig. Da haben wir dann Landesverbände vor Ort, die dann natürlich auch wiederum für ihre Mitglieder schauen, dass das passt. Wir haben aber zum Beispiel dafür gesorgt, und das war tatsächlich ein bundesweites Problem, was alle gleichermaßen betroffen hat, dass die KfW-Kredite anfangs nicht geflossen sind, weil die Hausbanken hier sich einfach als Nadelöhr herausgestellt haben. Und wir haben das dann also zum Glück hinbekommen, dass 100% Garantie von der KfW dann schließlich übernommen wurden und dann diese Kredite endlich fließen konnten. Also das war auf jeden Fall ein Erfolgsmoment, wo wir auch wirklich da das sogenannte Level Playing Field für alle schaffen konnten. Und,
aber Sie wissen auf der anderen Seite, Entschuldigung, muss da nochmal rein, Sie wissen auf der anderen Seite, dass eben viele Ihrer Mitglieder im Verband überhaupt gar keine Berechtigung haben auf diese KfW-Kredite und dass es oftmals gerade die kleineren sind, die auch am wenigsten Rücklagen haben. Und in manchen Bundesländern, siehe Berlin demnächst, ab sofort mehr oder weniger, wird ihnen geholfen und anderen nicht.
Das haben wir auch angeprangert als eine ganz blöde Lücke in den Fördermöglichkeiten. Wir sind jetzt gerade dabei zu werben, auch im Bundeswirtschaftsministerium, für einen Nothilfefonds, der dann nicht nur Handelsunternehmen, sondern allen, die von den Schließungen betroffen waren, zugutekommt. Wir haben ja nebenbei noch andere Ideen vorgeschlagen, wie wir unseren mittelständischen Mitgliedern hier helfen können. Also wir denken zum Beispiel an weiterer Hebel, sind die Mieten, weil da haben wir in der Tat auch ein Problem. Also das Problem ist einfach, jetzt machen die Läden langsam alle wieder auf, haben ihre Kosten fast wieder auf 100%, aber die Umsätze liegen bei 20-30% zuvor der Krise. Und das ist natürlich wirklich eine ganz bedrohliche Situation für viele unserer Händler.
Darüber, was man da vielleicht machen kann, wo man ansetzen kann, möchte ich gleich noch mal ausführlicher mit Ihnen reden. Ein Punkt, den ich ansprechen wollte noch, wenn man die jetzige Situation ganz aktuell betrachtet. Ein besonders großes Problem für den Handel sind natürlich Grenzschließungen, Grenzkontrollen, weil der Handel ist letztendlich auf grenzüberschreitendes und grenznahes angewiesen in starkem Maß. Jetzt gibt es erkleckliche Erleichterungen, trotzdem gibt es weiter Beschränkungen. Sind wir aber nicht an dem Punkt genau wieder in diesem Spannungsfeld, das gesundheitspolitisch geboten ist, was wirtschaftspolitisch schädlich ist? Denn dass Mobilität für die Pandemie Futter ist, dass sie sich da besonders gut ausbreiten kann, das weiß man.
Aber ob Grenzschließungen jetzt da das beste Mittel sind, das haben wir von Anfang an in Frage gestellt, weil dem Virus sind Grenzen eigentlich ziemlich egal. Das war jetzt natürlich so ein Reflex, Grenzen hochziehen und dann kommt erstmal niemand mehr rein und niemand mehr raus. Aber wir hätten uns ein Vorgehen gewünscht, was sich einfach am Infektionsgeschehen orientiert, ähnlich wie im Föderalismus. Deshalb habe ich auch vorhin gesagt, man muss immer die beiden Seiten der Medaille sehen. Dass zum Beispiel die Grenze zu Frankreich, also Lothringen und Elsass waren absolute Hotspots, geschlossen wurde, das hatte sicherlich gesundheitspolitisch sehr triftige Gründe.
Aber dass sie zu Belgien nicht geschlossen wurde,
ja, also
wo
Belgien,
auch ein hohes Aufkommen an Infektionen war.
Wobei, da sind interessanterweise die Todesrate ist da vergleichsweise recht hoch, aber die absoluten Infektionszahlen waren es gar nicht so. Zum Beispiel an der polnischen oder tschechischen Grenze wäre nach unserer Einschätzung das gar nicht unbedingt nötig gewesen. Da hatten wir auch tatsächlich ganz große Probleme, weil viele Grenzpendler dann nicht mehr gekommen sind, weil sie bei der Wiedereinreise nach Polen 2 Wochen in Quarantäne gemusst hätten. Als dann klar war, wenn wir das so praktizieren, wie das in einem ersten Impuls passiert ist, dann bleiben die Supermarktregale irgendwann wirklich leer. Wurden die sogenannten Green Lanes geschaffen, also grüne Spuren an den Grenzübergängen, damit wenigstens der Warenverkehr weiter fließen konnte. Und das Gleiche hat man dann auch dann schließlich für Grenzpendler gemacht.
Wir reden im Deutschlandfunk Kultur heute Tacheles mit Antje Gerstein, der Geschäftsführerin Europapolitik vom Handelsverband Deutschland, HDE. Sie haben eben schon angesprochen, dass das Schlimmste für den Einzelhandel, zumindest den Nicht-Lebensmittelbereich, nicht vorbei ist. Da hat es ja enorme Verluste gegeben. Ich habe Zahlen gelesen, 1 Milliarde pro Tag im Bereich des Nicht-Lebensmittelhandels, der verloren gegangen ist. Warum ist das Schlimmste jetzt noch nicht vorbei? Also ich meine, die Leute dürfen wieder in die Läden, sie können wieder in die Läden, sie haben doch möglicherweise auch Nachholbedarf.
Vielleicht noch mal erst rückblickend, also das muss man sich auch einfach mal vorstellen für uns als Handelsverband, der ja den Lebensmittelbereich wie auch den Non-Food-Bereich abdeckt. Ein gigantischer Spagat auch in unserer Adressierung an die Politik, weil wir hatten eben zum einen quasi den systemrelevanten Sektor Lebensmitteleinzelhandel, der vor nie gekannten Herausforderungen stand, mit zu Beginn Hamsterkäufen, der Herausforderung, die Logistik und die Warenströme aufrechtzuerhalten in ganz Europa und der Herausforderung, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerausfälle zu kompensieren, weil viele mussten zu Hause bleiben wegen Kinderbetreuung etc. pp.
Also sie haben Verlierer und Gewinner zusammenführen müssen.
Wir mussten, ja, wobei das mit den Gewinnern ist auch relativ, aber jedenfalls musste der Lebensmitteleinzelhandel auch mit enormem Ressourcen- und Personalaufwand sich auf diese Situation einstellen. Dann in einer zweiten Phase natürlich die Zurverfügungstellung der Hygienemaßnahmen und Bedingungen. Und auf der anderen Seite der Non-Food-Bereich, alles was nicht Lebensmittel-Einzelhandel
ist. Mode beispielsweise, besonders stark betroffen.
Textil und Mode ganz extrem. Das war dann auch noch Bad Timing in dem Sinne, dass alle ihre Frühjahrskollektionen bestellt haben, da teilweise extrem in Vorlage gegangen sind und jetzt auf diesen Modeartikeln sitzen bleiben. Wir haben in der Tat im Non-Food-Bereich Umsatzverluste zwischen 800 Millionen und 1 Milliarde Euro pro Tag. Also wenn wir jetzt konservativ rechnen würden, übers Jahr gerechnet, liegen wir dann womöglich bei 40 Milliarden Euro Umsatzverlust. Das ist natürlich gigantisch. Gleichzeitig mussten Mieten weiter bezahlt werden und alle laufenden Kosten. Und das ist natürlich für viele unserer Nicht-Lebensmittelhändler existenzbedrohend.
Und deshalb hat Ihr Verbandspräsident Josef St. Johansa ja gefordert, dass es so etwas geben müsste wie einen branchenübergreifenden Hilfsfonds für alle Unternehmen, die schließen mussten oder erhebliche Umsatzeinbußen haben. Bösartig gesagt könnte man natürlich nachschießen, was ist eigentlich mit der schönen unternehmerischen Risikobereitschaft und Fähigkeit geworden, wenn jetzt jede Branche herkommt und sagt, unsere Verluste wollen wir ausgeglichen haben.
Das ist ja eine Situation, wo quasi die ganze Geschäftsgrundlage für die Bereitschaft, Risiko zu übernehmen, weggebrochen ist. Das ist ja die besondere Situation. Aber was uns, glaube ich, unterscheidet von manch anderen, selbstverständlich sind wir jetzt in einer Situation, jede Branche kommt an und will ihrs haben. Wir sind jetzt natürlich eine Branche, die an der Schnittstelle zum Endverbraucher tätig ist. Und wir sehen schon, dass wir Maßnahmen brauchen, die als Konjunkturspritze und Konsuminitialzündung für unsere gesamte Volkswirtschaft wirken. Der Nothilfefonds ist in der Tat ein Vorschlag und da geht es eigentlich vor allem darum, dass die jetzt wieder öffnen dürfen, aber die Umsätze trotzdem nicht machen. Also wir haben jetzt eben seit 2 Wochen die Situation, dass die Läden wieder auf sind, sehen aber, dass die Umsätze teilweise bis zu 80% unter dem Normalniveau liegen. Und wenn das so bleibt, dann nützen natürlich die Ladenöffnungen auch nichts. Dann sind wir nämlich in der Situation, dass die Unternehmer fast wieder auf 100% ihrer Kosten sind, aber überhaupt keine Einnahmen haben. Deshalb haben wir gesagt, Nothilfefonds, um zumindest diejenigen, die wirklich in ihrer Existenz bedroht sind, bei den laufenden Kosten zu unterstützen. Der zweite Baustein, den wir vorgeschlagen haben, sind sogenannte Corona-Schecks. Da ist unsere Überlegung ein staatlich induzierter Konsumimpuls.
500 Euro für jeden Einwohner.
Genau.
500 Euro für jeden Einwohner. Alt, Kind, Baby. Das ist eine riesengroße Gießkanne.
Ja.
Die Frage ist, ob dann nicht ein Modell, was auch so eine Art Konsumgutschein ist, aber wie die Grünen es vorschlagen, ein bisschen weniger Geld in die Hand nehmen, 250 pro Person, aber eben Gutscheine ausgeben, die dann nur für den stationären Handel, in Klammern nicht Onlinehandel, oder für die Gastronomie gelten.
Also der Grünen-Vorschlag ist uns natürlich bekannt. Das ist ein bisschen ein anderer Ansatz. Für uns ist, weil viele unserer Händler sind sowohl online als auch stationär unterwegs. Wir sehen eigentlich nicht, dass man das so trennen muss, online und stationär. Wir haben auch das Anliegen, und da haben wir mit den Grünen auch eine sehr große Schnittmenge, dass wir sehen, wie wichtig es ist, dass wir die Innenstädte am Leben halten. Das sind Orte der Begegnung und des sozialen Miteinanders. Und da wünschen wir uns auch, dass wir da wieder hinkommen, dass das so geschieht. Wir sehen aber nicht, dass man schon von vornherein, wenn man sagt, man möchte den Konsum insgesamt ankurbeln, dass man das so eingrenzen kann, dass das nur ganz bestimmten Gruppen zugute kommen
kann. Sie sind natürlich
auch
als HDE in einer ganz schwierigen Lage, denn zu Ihren Mitgliedern zählt genauso Amazon, die Gewinner dieser jetzigen Lage sind, und der kleine Buchhändler an der nächsten Einkaufsstraße, der an der Existenz knappt. Und Sie müssen es ja irgendwie beiden recht machen.
Genau, aber auch der kleine Buchhändler verkauft vielleicht einen Teil seiner Bücher, oder viele andere mittelständische Händler hat seine Ware während der Schließung über die Plattform Amazon verkauft. Deshalb ist für uns diese Trennung zwischen stationär und online macht irgendwie keinen Sinn, weil diese Online-Plattform auch für die stationären Händler ganz wichtige Absatzkanäle sind. Wir haben uns natürlich auch sehr, sehr viel Gedanken gemacht, wie man so etwas gestalten kann. Und die Corona-Schecks, die wir vorschlagen, sind sehr breit angelegt. Und wir wissen auch, dass die mit Sicherheit nicht zu 100% dem Einzelhandel zugutekommen werden. Da wird einiges auf Sparkonten landen. Da wird einiges der Reiseindustrie vielleicht zugutekommen und selbstverständlich dem Hotel- und Gaststättengewerbe. Aber in unserer Überlegung war es halt, dass für uns als Branche ist letztlich am meisten geholfen, wenn wir insgesamt einfach einen Konsumimpuls wieder bekommen.
Und dafür müsste der Staat 40 Milliarden in die Hand nehmen, und das käme noch obendrauf zu dem dreistelligen Milliardenbetrag, den wir bereits investieren müssen, um andere Folgen der Krise zu überwinden. Und die müssen Sie und ich dann als Steuerzahler anschließend wieder beraten.
Aber auch das haben wir uns natürlich intern gut überlegt. Ich meine, wenn man einen Konsumimpuls geben will, hat man im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder es fließt Geld in Richtung auf der Ausgabenseite, das wären jetzt unsere Corona-Schecks, oder man dreht an der Steuerschraube und nimmt Steuersenkungen vor.
Steuersenkungen?
Ja, wir haben uns jetzt bewusst gegen Steuersenkungen als Forderung entschieden, weil wir einfach natürlich sehen, dass irgendwoher muss das Geld ja kommen, was man ausgibt. Deshalb denken wir eben, okay, dann müssen wir eben bei der Ausgabenseite ansetzen, damit überhaupt unsere Konjunktur dann wieder in Schwung kommt. Aber selbstverständlich könnte man dann nicht gleichzeitig auch noch Steuersenkungen fordern. Ja, das geht in der Tat nicht zusammen. Dass die Staatsausgaben jetzt natürlich enorm sind, ist völlig richtig.
Und die Einnahmen sinken, Steuerschätzungen sagen diese Woche um über 100 Milliarden Euro.
Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass wir unsere Wirtschaft wieder angekurbelt kriegen. Und ich meine, die Idee hinter den Corona-Schecks ist ja jetzt auch nicht, dass das dann wieder verpufft, sondern dass davon natürlich auch die dahinterliegenden Wertschöpfungsketten profitieren können. Also wir setzen da eigentlich auf Initialzündung.
Frau Gerstein, zum Schluss noch. Die Grünen befürchten, dass durch die Situation der letzten Wochen in der Krise es zu einem großen gleichstellungspolitischen Rückschritt kommt. In der Tat ist es ja oft so, dass sich berufstätige Mütter sehr viel mehr plötzlich wieder mit der Privatangelegenheit, Kinderbetreuung beschäftigt sahen als berufstätige Männer. Ist das so eine Art Rückschritt, den wir da erleben?
Die Gefahr besteht mit Sicherheit. Sicherlich einer der nicht intendierten Nebeneffekte, den wir jetzt auch angehen müssen. Wir haben jetzt schon aus unserer Mitgliedschaft von zwei Unternehmen gehört, also von zwei großen Unternehmen, die das innerhalb ihrer Belegschaft auch zu spüren bekommen haben, dass die Frauen da wirklich einseitig sehr viel mehr Last tragen. Und das auch schon unternehmensintern entsprechend beantworten wollen mit zusätzlichen Angeboten für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aber also das betrifft natürlich jetzt den Handel spezifisch nicht alleine, wobei bei uns natürlich auch sehr viel weibliche Beschäftigte sind.
Die im Zweifel sehr viel weniger verdienen als ihre Männer. Und dann ganz klar ist, wenn einer seinen Job hier riskiert, um die Kinder zu betreuen, bist du das, Schatz.
Ja, das kann man nicht abstreiten. Das ist wahrscheinlich so. Das ist dann natürlich auch wieder eine breite gesellschaftliche Debatte, die auch die Unternehmen nicht alleine stemmen können. Das muss man schon dann offensiv adressieren, auch als Regierung. Ich wünsche mir überhaupt nicht, dass wir da jetzt so einen Backlash erleben. da müssen alle Akteure, also Unternehmen genauso wie Regierungen und Sozialpartner, gegenarbeiten.
Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Wir redeten Tacheles mit Antje Gerstein, Geschäftsführerin Europapolitik beim Handelsverband Deutschland HDE.